Und du bist so herausgerufen worden, ja, wo immer du jetzt stehst. Und ich denke, das gilt genauso für mich, André, Wayne, wie jeden Einzelnen von euch, dass Gott sagt, ich habe da noch mehr. Und dieses Mehr kann alles Mögliche bedeuten. Und mir ist ganz doll wichtig geworden, dass Gott auch noch mehr hat an Offenbarung und Vision und auch an Dingen, die er dir sagen will. So, ich glaube ganz persönlich, dass heute Nacht Gott zu ein paar von uns reden wird. Also ich werde auf jeden Fall heute Abend beten. Ich bete es manchmal, Herr, rede zu mir, weil meine beste Meditationszeit ist immer, wenn ich liege. Es ist so. Also wenn ich liege, dann kann ich am besten über Dinge nachdenken. Und Gott wird zu euch reden. Erwartet es. Ich verspreche euch, einigen von euch, eine echt schlaflose Nacht deswegen, dass Gott zu dir redet. Und es wird aber eine gute schlaflose Nacht sein, weil Gott Dinge in dein Herz hineintut, die dich wieder neu begeistern werden, die wieder neues Leben bringen werden. Das sind einfach so Dinge, wo du gesagt hast, wow, Jesus, wenn ich mich daran erinnere, wie du mich rausgerufen hast, er wird heute Abend und in dieser Nacht Dinge zu dir sagen, die dich absolut begeistern werden. Da wäre es gut, wenn wir das hören. Es ist sowieso gut, wenn wir Dinge hören, die passieren. So, wenn du denn einfach, wenn wirklich was passiert, und ich glaube das, dass du auf uns zukommst, uns das sagst oder einen Zettel reinwirfst, egal, was du mit Jesus erlebst. Es ist einfach schön zu wissen, wir haben jetzt diese Reihe, wer ist Jesus? Und das ist einfach auch schön zu wissen, wie erlebst du das? Weil das, was uns am meisten ermutigt, das, was Menschen ermutigt, von anderen zu hören, wie sie Gott erleben oder wie Gott in ihrem Leben wirkt, das ist einfach total ermutigend. So, lasst uns das wissen per E-Mail, office@jgdresden.de, per Zettel im Briefkasten oder einfach kommt zu uns. So, und jetzt hören wir mehr von Jesus, denke ich mal, oder? Oder ist vom Weihnachtsmann heute die Rede? Glaubst nicht?
Also ich habe mich für den Jesus entschieden vorzubereiten. So, mal gucken. Ja, mein Name ist André Nickel. Ich versuche noch ein bisschen euch näher zu kommen. Ich habe das Gefühl, ich bin so weit weg. Okay, das hat es jetzt auch gebracht. Okay, aber ich bewege mich ja auch ein bisschen. Ja, ich gehöre zur Gemeindeleitung. Und wir haben den zweiten Abend unserer Predigtreihe und wir können das mal anwerfen. Unsere Predigtreihe heißt, wer war Jesus? Mensch oder ein Märchen oder der Meister? Und das Thema heute Abend ist, dass Jesus uns die Frage stellt, sag mal du, für wen hältst du mich? Ich meine, wir sind heute Abend hier eine bunte Truppe und ich könnte mir vorstellen, dass verschiedene Leute unter uns Verschiedenes sagen könnten, wer für dich Jesus ist. Und heute Abend möchte ich vor allen Dingen Jesus selbst reden lassen, einige Zitate hineinschauen, was er über sich gesagt hat und was einige andere Leute aus der Bibel, aus dem Neuen Testament über ihn gesagt haben, mit ihm erlebt haben und was das für uns persönlich heute bedeutet. Aber ich dachte so zu Beginn, würde ich mich über ein bisschen Predigtunterstützung freuen. Ich bräuchte nämlich mal 3 Freiwillige, die mit mir predigen. Jetzt die Chance. Keine Sorge, wir machen das mal beginnermäßig. Und zwar brauche ich mal 3 Leute, die so ein bisschen was über Jesus wissen, die so ein paar Geschichten, ein paar Stories von Jesus kennen. Und man muss nichts sagen, sondern eigentlich mehr was Kurzes darstellen. Okay, es sind die predigenden Schauspieler gefragt. Auch nur ganz kurze Szene. Es geht ganz schnell. Also, ich brauche mal 3 Freiwillige. Jetzt ist eure Chance, heute Abend mitzuwirken, weil das so ein bisschen unser Herz auch abends so mehr interaktiv zu sein. Ja, so, Gottesdienst heißt ja auch nicht nur passiv, sondern auch aktiv. Ist ja ein Dienst, ist ja Dienen, okay? Mal kurz 3 Freiwillige, die mit mir eine kurze Sache machen. Okay, Tobias? Noch 2. Kommt. Jetzt die Chance, sonst werdet ihr berufen. Marc? Eine Frau. Ja, dann machen wir 4. Nee, machen wir 4. Ja, ist okay. Aber eine Frau noch. Die Quotenfrau. Komm. Jesus. Bitte? Nee. Wir brauchen auch eine Frau, die das darstellt. Ihr Frauen habt ja auch einen Bezug zu Jesus. Traut sich jemand? Sarah, hast du Lust? Ja, du bist zu zweit. Ja, du darfst die Maria darstellen? Nein, Quatsch. Okay. Vielleicht kommt ihr mal irgendwie, könnt ihr alle sehen. Das ist hier ein bisschen schwierig. Kommt mal hier ein bisschen mehr in die Mitte. Sonst müsst ihr euch kurz wegbewegen von eurem Stuhl. Okay, ihr bekommt jetzt eine Aufgabe. Und zwar, ihr habt jetzt 10 Sekunden Zeit, euch Gedanken zu machen, eine Begebenheit von Jesus, wo er etwas Spezifisches getan hat. Ja? Und ihr sollt das in einer kurzen Bewegung nachmachen. Und ihr sollt das raten. Okay? Ihr könnt auch einfach nur so eingefroren, so freeze, ja? So irgendwas, keine Ahnung, ja? So irgendwas Markantes, was euch zu Jesus einfällt, wo ihr sagt, ja, so das steht für mich, wer Jesus ist. Ja, wir machen das ganz schnell hintereinander, okay? So, Tobias, ich sage mal 1, 2, 3 und dann machst du es einfach, okay? 1, 2, 3. Okay, was macht er hier, also Jesus? Er schreibt was, ja? Ist es das? Okay, so die Situation, wo eine... Dein Preis. Du bekommst im Himmel deinen Preis. Also die Situation, wo eine Ehebrecherin kam und Jesus zu ihr gesagt hat, er hat einfach gemerkt, dass es ihr leid tut und hat gesagt, so, ich vergebe dir und sündige nicht mehr. Sehr gut. 1, 2, 3. Okay, was war das? Jesus ging auf dem Wasser? Ist es das? Jawohl, Jesus ging auf Wasser. Sehr gut. Okay, Marc. 1, 2, 3. Was ist hier dargestellt? Bitte? Ja, Heilung. Heilung des Blinden, genau. Kannst du kurz erklären, was du da auf dem Boden aufgehoben hast?
Erde, Sand. Sand, ja.
Hä? Was? Doch, doch. Ja, ja. Also Jesus hat sozusagen Dreck genommen und das in die Augen geschmiert, ne? Was der? Er ist angefeuchtet. Was der macht. Okay, und Benjamin, 1, 2, 3. Tischler, Jesus war auch Zimmermann, ist das so, ja? Sehr gut, Applaus, gut gemacht. Sehr gut. So, Jesus von Zimmermann über Wassergeher, über Augenheiler bis hin zum Sündenvergeber. Eine breite Palette, oder? Für wen hältst du Jesus? Und ich will euch da mal ein bisschen mit hineinnehmen. Wundert euch nicht, wenn ich einiges aus der Bibel heute vorlese. Ich möchte eigentlich Jesus selbst reden lassen, wer er denn ist. In Matthäus 16, 13, da lesen wir, dass Jesus mit seinen engsten Freunden, mit den Jüngern unterwegs ist. Und dann passiert Folgendes. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. So, zu der damaligen Zeit gab es ganz verschiedene Gerüchte, wer denn dieser Jesus ist. Und viele dachten, oh, das muss irgendjemand aus dem Alten Testament sein, der was Besonderes ist und der ist irgendwie wieder aufgetaucht. Aber Jesus wollte wissen, wie sehen mich eigentlich meine engsten Vertrauten? Welches Bild haben sie überhaupt von mir? Und Petrus sagte, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Aber wo hat er das her? Er hat eine Offenbarung bekommen von Gott selbst. Und mein Wunsch ist, dass wir alle sagen könnten, wer Gott wirklich ist. Dass wir eine Offenbarung haben, zu wissen, wer dieser Jesus Christus ist, weil es eine Bedeutung hat für unseren Alltag in unserem Leben. Jesus bedeutet, oder der Name an sich bedeutet, der Herr ist Heil oder Rettung. Und das war ja sein Motto, seine Message. Er ist gekommen mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht, Menschen, die von Gott entfernt waren, wieder zu Gott zurückzubringen. Er hatte ein Evangelium zu bringen, was er auch vorgelebt hat. Und interessant ist, dass es im Alten Testament über 300 Messias-Prophetien gibt, die mit Jesus Christus erfüllt wurden. Eine davon lese ich euch vor aus Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. So, hier finden wir drei Hinweise, dass das genau auf Jesus Christus zutrifft. Erstens, und du Bethlehem, aus dir wird hervorgehen. Im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde. Und so viele Menschen kommen da nicht her, weil das ist ein kleines Nest. Das zweite, Herrscher über Israel. Ich meine, jetzt könnten wir sagen, ja, ob das jetzt Jesus ist, es könnte ja auch irgendein Politiker sein, irgendein König sein. Das sagt ja noch nicht so ganz so viel aus. Aber das dritte ist, seine Ursprünge sind von den Tagen der Ewigkeit her. Das heißt, es ist eine Person, die ein Herrscher sein wird, ein Regent sein wird mit Autorität, die von der Ewigkeit herkommt und aus dem kleinen Kaff Bethlehem stammt. Und genau das, diese Kombination finden wir in Jesus Christus. Und so gibt es 300 solcher Verse aus ganz verschiedener Hinsicht, die exakt spezifische Sachen von Jesus vorhersagen. Das Alte Testament ist schon eine Vorbereitung auf dessen. Alleine schon, wenn man glaubt, dass die Bibel wahr ist, muss man eigentlich zu der Überzeugung kommen, dass dieser Jesus gelebt hat. Denn wenn 300 Vorhersagen aus Jahrhunderten davor genauso eintreffen, kann das ja wirklich kein Zufall sein. Jetzt ist die spannende Frage, was sagt Jesus über sich selbst? Und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Das Erste, was Jesus behauptet, und das lesen wir und hören wir von keinem anderen Religionsführer, weder von Buddha, noch von Krishna, noch von Mohammed, ist, er behauptet selbst, Gott zu sein. In Johannes 6, Vers 38, und damit sagt er auch, dass er vom Himmel kommt. Er sagt, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Also er sagt, ich bin von dem Himmel von Gott gekommen, das zu tun, was Gott mir aufgetragen hat. Worte Gottes auszusprechen, Worte Gottes zu tun. In Johannes 8, 58, da sagt er, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen, aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen und verließ den Tempel. Ich meine, das ist ein interessantes Deutsch. Bevor Abraham geboren wurde, würde man sagen, war ich. Aber was er sagt, bin ich. Damit drückt er aus, dass er, und Abraham hat ja hunderte von Jahren davor gelebt, dass er davor war, aber eigentlich schon immer da war. Weil er ist. Präsenz. Immer. Er war, er ist und er wird auch immer sein. Also Jesus ist ein ewig, ewig vom Himmel herkommend. Er ist Gott und er ist Vater. In Johannes 10, Vers 30, da sagt er, ich und der Vater sind eins. Das heißt, wenn wir sagen, Gott ist Vater oder Vater ist Gott und Jesus sagt, ich bin Gott oder ich und der Vater sind eins, dann sagt er, ich bin Gott. Und Jesus wird auch als Gott angebetet. In Johannes 5, 23, damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, denn der den Sohn gesandt hat. Und es gibt ja so einige, die sagen, ja, an Gott kann ich glauben und Gott mag es geben, aber Jesus, den holen wir dann ganz schnell auf so eine menschliche Ebene herunter. Aber er sagt selbst, dass er Gott sei und dass er genauso angebetet werden möchte und angebetet wird wie Gott selbst. Und Jesus ist Schöpfer und hat Macht über die Schöpfung, wie wir es von Gott kennen. In Johannes 1, 1, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und dann führt Johannes weiter aus, wer dieser Jesus ist, dass sie ihn live gesehen haben. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, wir haben ihn angefasst, wir haben ihm zugehört, er war mit uns. So, So, er sagt, dieser Jesus, mit dem wir abgehangen sind, ist der Schöpfer des ganzen Universums. Er war schon immer bei Gott und durch ihn wir sind entstanden. Er ist der Herr der Naturgesetze. Und nicht nur, dass es der Johannes behauptet hat, sondern Jesus hat es auch selbst, wie er gelebt hat, bewiesen. Und zwar in der Situation, wo die Jünger mit Jesus in einem Boot waren und es war sehr, sehr, sehr stürmisch. Und da passiert folgende Sache in Markus 4, Vers 39. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? So, wir sehen, dass dieser Schöpfer, der von sich behauptet und Johannes von ihm sagt, dass er der Schöpfer ist, tatsächlich in einer realen, aktuellen Situation Naturgesetze außer Kraft setzen kann, beziehungsweise beeinflussen kann. Und viele von uns, und mich eingeschlossen, haben das schon erlebt, dass da, wo wir als Menschen an Grenzen kommen, Jesus Wunder tun kann, im Kleinen und im Großen. Ich meine, ich könnte Beispiele nennen, wo meine Frau und ich finanziell in einer Situation waren, wo wir einfach nicht wussten, bestimmte Dinge zu bezahlen und in den nächsten Tagen wir auf unser Konto schauen und mit nichts gerechnet haben und doch irgendwie Geld da war. Wir können erzählen, wo es Situationen gab, nicht alle Situationen, aber es gab Situationen, wo wir gebetet haben, wo Krankheit war, auch bei unseren Kindern oder wir selbst, wir gemerkt haben, da hat sich was geändert, was einfach menschlich nicht so zu erklären ist. Können Beispiele erzählen, wo durch manche Bürokratie Wunder passiert sind, wo man irgendwelche bürokratischen Dinge bräuchte, Papiere, Visum, was weiß ich, was eigentlich Monate und was weiß ich dauert innerhalb von kürzester Zeit. So, ich denke, viele hier aus der Gemeinde könnten Dinge erzählen, wo man einfach sagen muss, hier hat ein Gott Naturgesetze beeinflusst. Und Jesus zeigt und repräsentiert uns Gott. Er ist wieder mit seinen Jüngern zusammen und er ist so ein bisschen frustriert, weil die Jünger irgendwie noch nicht so ganz geschnallt haben oder er hat sich mehr gewünscht, dass sie mehr erkennen, wer er denn ist. Wäre die Frage, wie er uns so sieht. Aber in Johannes 14, Vers 9, da sagt er, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Mein Philippus wollte wissen, wer ist denn dieser Vater? Du betest immer, unser Vater im Himmel. Ja, schön, aber wer ist denn da oben? Wer ist denn Gott? Zeig uns den doch mal. Du erzählst davon? Und Jesus hat gehofft, dass sie schon ein bisschen verstanden haben und sagt, wenn euch Leute fragen, wer Gott ist, Jesusgemeinde, Dresdner, wenn ein Sachse kommt, wenn ein Dresdner kommt und sagt, sage mal, ja, wer ist denn dieser Gott? Dann kannst du sagen, dann schau dir Jesus an, lest die Evangelien. Hör dir die Predigt vom André an dem Abend an. Wer Jesus Christus ist, da siehst du, wer Gott ist. Weil er hat gesagt, er ist Gott. Er handelt wie Gott. Und er hat uns Menschen gezeigt, wie Gott ganz praktisch ist. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen aus einem Buch von einem bekannten christlichen Schreiber, den ja viele von euch kennen, C.S. Lewis. Und er hat mal Folgendes über Jesus gesagt. Und zwar, ich möchte jedermann von dem wirklich dummen Einwand bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, nicht aber seinen Anspruch, Gott zu sein. Denn gerade das können wir nicht sagen. Ein Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten, oder wir können ihn zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Und ich habe euch ein Schaubild mitgebracht und leider ist es so, dass es etwas zu klein ist. Vielleicht die erste Reihe kann das lesen, aber ich werde euch das kurz vorlesen. Und zwar, Jesus erhebt den Anspruch, Gott zu sein. Und da gibt es zwei Alternativen. Entweder, ganz links, sein Anspruch ist falsch, Gott zu sein. Dann gibt es zwei Alternativen. Das erste, er wusste, dass sein Anspruch falsch war. Dann war es eine willkürliche Täuschung. Dann war er ein Lügner. Dann hat er aber auch geheuchelt. Man könnte sagen, er war sogar ein Dämon und er war sogar ein Narr, denn er musste dafür sterben. Einige Male hat man ihn gefragt, bist du der Christus? Bist du der Messias? Und Jesus sagt, ihr sagt es. Und daraufhin wurde er gegeißelt bis zum Kreuz. Wenn man doch weiß, dass man eigentlich falsch liegt, würde man dann wirklich das durchmachen? Die zweite Alternative, er wusste nicht, dass sein Anspruch falsch war. Also er hat wirklich gedacht, dass er Jesus sei und das alles könnte. Er war zwar aufrichtig, litt aber dann unter Wahnvorstellungen. Und damit war er ja geisteskrank. Auf was lassen wir uns denn da ein, wenn wir unser Leben in seine Hand geben? Oder sein Anspruch, Gott zu sein, ist berechtigt, dann ist er Gott und dann gibt es wieder zwei Alternativen. Du kannst ihn annehmen als Gott oder du kannst ihn ablehnen. Das ist natürlich eine spannende Frage. Und dazu möchte ich noch kurz ein Zitat lesen von einem christlichen Historiker, Philipp Scharf, der sagte, dieses Zeugnis muss, wenn es nicht wahr wäre, geradezu Gotteslästerung oder Wahnsinn sein. Die erste Hypothese kann keinen Augenblick lang aufrechterhalten werden angesichts der moralischen Reinheit und Würde Jesu, die sich in jedem seiner Worte und Werke offenbarten und überall Anerkennung fanden. Selbstbetrug in einer so wichtigen Angelegenheit und bei einem in jeder Hinsicht so klaren und gesunden Intellekt ist gleichermaßen undenkbar. Wie könnte der ein Enthusiast oder ein Verrückter sein, der nie sein ausgeglichenes Gemüt verlor, der in heiterer Gelassenheit über allen Schwierigkeiten und Verfolgungen stand, wie die Sonne über den Wolken, der auf Versuchungsfragen stets die weisesten Antworten gab, der ruhig und besonnen sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung am dritten Tag, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Gründung seiner Gemeinde, die Zerstörung Jerusalems voraussagte. Weissagungen, die sich buchstäblich erfüllten. Ein so origineller, so vollständiger, so beständig gleichbleibender, so vollkommener, so menschlich und doch über allem menschlicher Größe so erhabener Charakter kann weder ein Betrug noch ein Wahn sein. Der Dichter, so sagt man treffend, wäre in diesem Fall größer als der Held. Es bedürfte eines Größeren als Jesus, um einen Jesus zu erfinden. Und dann sagt später nochmal C.S. Lewis, in der Tiefe und in dieser Vernünftigkeit und diesem Scharfsinn, was er gepredigt und vorgelebt hat, wie kann es ein Betrug oder ein Wahnsinn sein? Ich gebe euch das, um einfach weiter darüber nachzudenken. Wer sagst du, wer Jesus Christus wirklich ist? Zitat eines Außenstehenden im Neuen Testament lesen wir in Markus 15, 37. Als Jesus am Kreuz hing, Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus zu sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Das war jemand, der überhaupt kein Jünger war. Das war sogar jemand, der mit dafür gesorgt hat, dass Jesus ans Kreuz ging. Eigentlich ein Feind. Und während des ganzen Übernatürlichen, was dort passiert, wir lesen das ja an anderen Stellen, ja, dass der Himmel dunkel wurde und dass das Erdbeben losging und ich weiß nicht, im Tempel, das hat er vielleicht nicht mitbekommen, vielleicht hat es auch ihm jemand erzählt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, bei allem, was passiert ist, dass er nur noch sagen konnte, wow, das war nicht nur irgendein Mensch, das war wirklich der Sohn Gottes, so wie er immer wieder gesagt hat. Und was ich interessant finde, und jetzt kommt es ein bisschen so, was hat das Ganze mit uns zu tun? Ich glaube, dass so wie ich und wie du Jesus wahrnimmst und Jesus siehst, beeinflusst das dein Denken und dein Handeln und letztendlich dein Glauben. Ich habe zwei Geschichten mitgebracht, die für mich das eindrücklich beweisen und ich immer wieder mal an die denke und ich so sage, André, wie sieht es da mit dir eigentlich aus? Und zwar Matthäus 13, 54. Da lesen wir, dass Jesus in seine Heimatstadt ging und nach Nazareth, so er war in Bethlehem geboren, aber kam dann nach Nazareth und ist da aufgewachsen. Und da heißt es, er ging dort in die Synagoge und lehrte dort. Erstaunt fragten die Leute, Woher hat der Mensch solche Weisheit? Woher hat er die Kraft, Wunder zu tun? Ist er denn nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist nicht Maria seine Mutter und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht alle seine Schwestern hier unter uns? Woher hat er das nur alles? Leben nicht, so kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. So, die Leute haben Jesus gesehen und erlebt und haben ihn reden gehört und haben sich gedacht, Moment mal, aber das ist doch, das ist doch hier vom Josef der Kleine. Ja, mit dem sind wir doch in die Schule gegangen. Ja, der hat doch da immer in der Ecke gesessen. Ja, und der hatte immer irgendwie, da war mal was weiße Flüssigkeit und dann rote Flüssigkeit und das hat so wie nach Wein geschmeckt. Na gut, da hat er vielleicht noch keine Wunder getan. Aber das ist so ein ganz normaler Mensch, der hat eine Familie, der hat ein Elternhaus, ja, gar nicht so super geistlich, wie man vielleicht denken würde, dass der Messias sein sollte. Was bildet der sich überhaupt ein? Sie hatten also ein menschliches Bild von Jesus und demzufolge konnten sie auch seine Worte nicht wirklich annehmen und glauben und haben auch nichts Göttliches von ihm erwartet. Von einem Menschen erwartest du nur Menschliches, aber von einem Gott erwartest du Göttliches. Und weil sie ihn nicht wirklich als diesen Sohn Gottes sehen konnten, konnten sie nicht wirklich erwarten, dass er auch Wunder tun kann und heilen kann. Und deswegen konnte er auch dort nicht viele Wunder tun, auch wenn er das gerne getan hätte. Weil das Bild, wie sie über Jesus gedacht haben und wer Jesus für sie war, Einfluss hatte auf eine konkrete Lebenssituation. Und meine Frage ist an dich, an mich heute, wie siehst du Jesus? Ist er Gott, der Power und Kraft hat, in deinen Alltag hineinzuwirken und Naturgesetze auszuhebeln? Oder ist er eine gute Person, ein Morallehrer gewesen? Aber kann das ein Morallehrer sein, der solche Sachen behauptet? Eine zweite Sache sehen wir, wo Jesus am Kreuz hing mit den zwei Verbrechern. Und es ist interessant, wie die beiden Jesus wahrnehmen und was mit ihnen passiert. In Lukas 23, da heißt es, einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf uns. Aber der andere wies ihn zurecht, fürchtest du auch Gott jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm, dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er hat aber nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der eine war eher sarkastisch drauf, der hat es nicht wirklich geglaubt. Der hat gesagt, oh, du behauptest doch, der Messias zu sein. Na, dann helf uns doch. Aber der andere Verbrecher hat wirklich erkannt, wer Jesus Christus ist. Nämlich, dass er sündlos war und dass er derjenige ist, der aus der Ewigkeit kommt. Und deswegen sagte er, Gott, wir haben es verdient. Ich bin ein Sünder. Jesus, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Das ist eigentlich so eine klassische Lebensübergabe gewesen. Er hat sich Jesus anvertraut. Und aufgrund diesen Glaubens sagt Jesus, noch heute werden wir zusammen in die Ewigkeit gehen. Der andere hat es verpasst, weil er hat nicht Jesus wirklich als diesen Messias gesehen. Wenn wir erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, der Retter ist und ihn im Glauben annehmen, dann wird es uns für Zeit und Ewigkeit verändern. Und eine zweite Behauptung daneben, dass er Gott ist, hat Jesus getan, die auch kein anderer religiöser Führer getan hat, und zwar, dass er als Mensch sündlos war. Johannes 8,46 sagt Jesus, wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Und der Johannes hat über ihn gesagt in seinem Brief, 1. Johannes 3, Vers 5, und ihr wisst, dass Jesus in diese Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. So, Jesus behauptet das zwar, aber er beweist es auch und andere sagen das über ihn. Sie konnten ihm nichts anfügen. Pilatus selbst wusste nicht, für was soll er ihn anklagen. Hat gesagt, er hat doch gar nichts gemacht, Leute, was wollt ihr? Aber unter dem Druck ist er nachgegangen. Und sie mussten irgendwas erfinden und letztendlich haben sie gesagt, die Tatsache, dass er behauptet, Gott zu sein. Na, ist das eine Lüge? Ist die Frage an dich heute Abend, ist das eine Lüge, dass er der Sohn Gottes ist? Sie haben das als Argument benommen, weil sie hatten sonst nichts anderes, was sie ihm nachweisen konnten, was eine Sünde wäre. Was kann Jesus noch? Jesus beweist seine Fähigkeit und Autorität, Sünden zu vergeben und Menschen zu heilen. Weil er Gott ist. Auch hier möchte ich euch eine Situation vorlesen und ich bitte, dass ihr einfach mithört. Ja, ich will jetzt nicht durch viele Bibelverse euch da irgendwie, sondern ich möchte euch mit hineinnehmen, was er tut, dass wir sagen, wow, ja, wenn er das doch tun kann und wenn er ewig ist und wenn er heute lebt und genau noch der gleiche Gott ist, kann ich mich darauf berufen, das Gleiche zu erleben. Das wünsche ich mir. Denn Jesus war mit einem Lahmen zusammen und dann hat er nämlich zu ihm gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die haben sich alle so ein bisschen gewundert, hä, was geht denn jetzt ab? Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen, Lukas 5, Vers 20, wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er und sprach er zu ihnen, was überlegt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen? Das würde ich euch jetzt gerne mal fragen. Was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Für mich ist es am einfachsten, selbst um Vergebung zu bitten. Aber jemanden anderen zu vergeben, ich meine, für jemanden zu beten um Heilung, aber selbst zu heilen, zu wissen, das passiert auf jeden Fall. Jesus, was ist für dich leichter? Und da sagt er, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause. Und sogleich stand er auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben außerordentliche Dinge gesehen. Ich wünschte, wir alle hätten in der Situation dabei sein können. Was Jesus eigentlich sagen will, ist, ich bin der Herr über alledem und ich kann genauso Sünden vergeben, wie ich heilen kann. Und indem er den Menschen heilt, beweist er, dass er heilen kann und Sünden vergeben kann. Weil die Sache ist die, Sünden vergeben kann man nicht so sehen. Vielleicht fällt uns das als Christen auch deswegen einfacher, für Sündenvergebung zu glauben als für Heilung. Weil wenn ich bete, Gott, ich bete, dass du mir vergibst, dass ich wieder denjenigen übers Ohr gehauen habe, dann denken wir mehr, behaupte ich sag's mal von mir, okay? Mir fällt es oft leichter zu glauben, dass Jesus mir eine Sünde vergibt, weil das einfach unsichtbar ist und irgendwie Jesus ist gut. Ich weiß, in seinem Wort sagt er, wenn wir um Vergebung bitten, ist er treu und gerecht. Manchmal tut man sich selber schwer, selbst zu vergeben, ja, aber ich glaube das mehr, weil für jemanden zu beten um Heilung bin ich ja doch mehr herausgefordert, weil man das mehr nachprüfen kann. Aber Jesus sagt, dass ihr glaubt, auch dass ich euch Sünden vergeben kann, zeige ich euch etwas, wo ihr als Menschen mehr Probleme habt, das zu glauben, nämlich Heilung. Ich finde das total klasse. Und Jesus konnte vergeben, weil er auf der einen Seite Gott war, sündlos war und auf der anderen Seite Mensch war, der für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat stellvertretend für dich, für mich, für uns alle die ganze Sünde auf sich genommen. Wenn jemand zu ihm kommt und ihn um Vergebung bittet, hat er die Autorität zu vergeben, weil er doch die ganze Sünde schon getragen hat. Und warum kann er jetzt auch heilen? Weil er am Kreuz, Jesaja 53, unsere Wunden erlitten hat. Er hat unsere Leiden, unsere Krankheiten getragen. Auch damit hat er die Autorität, neben Sünde auch noch zu heilen. Neben Sünde vergeben, auch noch zu heilen. Er ist derjenige, weil er am Kreuz alles ermöglicht hat. Der Mensch hat seine Autorität weggegeben im Paradies, deswegen von Gott getrennt. Aber Jesus hat die Autorität wiedergeholt und wir dürfen uns auf ihn berufen und können das erleben. Ist das nicht genial? Und wisst ihr was? Jesus setzt noch eins drauf, denn er hat Vollmacht im Predigen und über böse Geister. Und wieder eine Begebenheit, und die, ich habe eine Predigt letztens vorbereitet, über das Jesus Vollmacht hat. Und das hier, das hat mich sehr neu angesprochen. Eine Situation, wo Jesus in einer Synagoge ist. Und stellen wir uns jetzt mal vor, Das würde jetzt hier bei uns heute Abend passieren, okay? Und sie gehen nach Kapernaum hinein. Und sogleich ging er am Sabbat in die Jesusgemeinde und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und sogleich war in der Jesusgemeinde ein Mensch mit einem unreinen Geist und er schrie auf und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, so dass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist denn das? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm? Und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus überall in die ganze Umgebung Galiläas. So interessant ist hier, dass diese Begebenheit ja auch wirklich publik wurde. Viele Menschen haben davon gehört. Aber was ist hier passiert? Einmal, dieser Jesus Christus hat hier in der Synagoge oder in der Jesusgemeinde gepredigt. Und da war etwas ganz Besonderes, weil die Leute sagten, Moment mal, der ist ja ganz anders als die Schriftgelehrten, ganz anders als die Predigten sonst. Sonst hören wir immer schöne Vorträge und schöne Lektionen und schöne Worte. Aber das hier, wow, das geht ins Herz, das fordert mich heraus, da ist irgendwie eine Power. Wenn ich das höre, dann habe ich das Gefühl, oh, es muss was anders werden. Oder Gott kommt ganz neu oder ich habe neuen Mut oder neue Kraft, das ist was anders. Aber das, könnte man sagen, ist ja nur so ein Empfinden, ein Gefühl. Ja, so ähnlich, Jesus kann Sünden vergeben. Keine Ahnung, ob er das kann man ja nicht sehen. Ja, und Vollmacht predigen, keine Ahnung, kann man ja nicht sehen. So wie Jesus den Kranken gesund gemacht hat, um seine Autorität zu beweisen, passiert hier etwas, was auch seine Vollmacht beweist. Und zwar, während er predigt in Vollmacht, regt sich ein böser Geist und fühlt sich provoziert. Und sagt, ach, was willst du? Lass mich in Ruhe. Und ich habe mich so gefragt, wie ist das in unseren Gemeinden, in unseren Hauskreisen, wenn du mit jemandem über Gott sprichst? Darf ich mal so ein bisschen provokativ fragen? Fühlen sich, wenn es da wäre, böser Geist oder sagen wir Sünde oder das, was Gott nicht möchte, fühlt sich das in dem, was wir so im Gottesdienst erleben, wohl? Oder wird Sünde provoziert? Dass Sünde vielleicht sagt, das ist aber ungemütlich hier im Hauskreis. Das ist aber ungemütlich hier im Gottesdienst. Hier ist irgendwas Übernatürliches, gar nicht mehr so bequem, wie das immer schon so war. Weil ein Gott da ist, der vollmächtig das Böse und die Sünde provoziert. Und ich habe gedacht, wow, das wünsche ich mir eigentlich so, wie Jesus war. Ich wünsche mir da, wo wir in Liebe mit Leuten reden, dass sie auf einmal merken, oh, sag mal, hä? Das ist aber, was du hier sprichst, das spricht mich an. Und genau das war bei Jesus der Fall. Er forderte heraus. Und interessant ist, dass seine Gegner bestätigten, dass er übernatürlich unterwegs war. In Johannes 11, 47, da heißt es, die führenden Priester und die Pharisäer beriefen daraufhin eine Sitzung des Hohen Rates ein. Ja, und die fragen so ein bisschen verzweifelt, was sollen wir machen? Dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende noch alle an ihn. Interessant. Die Gegner wussten, der ist gefährlich. Weil der übernatürliche Dinge tut und dann Leute mit sich zieht. Deswegen war ihnen ja ein Anliegen, so schnell wie möglich diesen Jesus umzubringen. Aber hier sehen wir für uns, weil Jesus Christus der Herr ist und weil er Gott ist, ist es ganz wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir ihn selbst sehen. Und dann noch zwei, drei Punkte. Was interessant ist, ist, dass Jesus aber auch gleichzeitig ein Mensch war und weiß, wie es uns geht. Und das finde ich so ermutigend für mich persönlich. In Hebräer 2, 17, da heißt es, ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er, also uns, in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünde des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Es ist nicht so, dass dieser Gott, der kam. Wunder, Heilung, Predigten, Vollmacht und alle waren begeistert. Yeah! Und er sagte, hey, das klappt ja heute super. Vielmehr war es so, dass er in einer Situation war, wo er den Rest seiner Jünger fragte, die hauen alle ab. Wollt ihr auch gehen? Weil er so gepredigt hat, dass viele Anstoß genommen haben und haben gesagt, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Er wurde vom Satan versucht. Er wurde im Garten Gethsemane versucht. So, dass ihm Schweiß vor dem Kopf fiel und sagte, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er war derjenige, der ausgepeitscht wurde und der Leid erlebt hatte bis hin am Kreuz. So, Jesus hat Enttäuschungen erlebt. Jesus hat Einsamkeit erlebt. Jesus hat körperliches Leid erlebt. Und wisst ihr, wie genial ist das, dass es einen Gott gibt, der Mensch wurde und der nachempfinden kann, was du und ich in der Woche empfinden, wo kein Mensch das sieht. Ich finde das so genial, dass wir an einen Gott glauben, der Mensch geworden ist und deine und meine Situation total gut nachempfinden kann. Und weil er aber Gott ist und Naturgesetze durchbrechen kann, ist er in der Lage, in deiner Situation übernatürlich hineinzuwirken. Die Frage ist, siehst du ihn menschlich oder siehst du ihn göttlich? Er hatte Begrenzungen, aber er ist auferstanden und lebt als Gott. Und dann ist er aber auch der Richter der Welt. In Johannes 5, 27, da heißt es, und Gott hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Und der Begriff Menschensohn bedeutet sowas wie aus der Gattung Mensch stammend und gleichzeitig der König der Menschen zu sein, Autorität zu haben. Aber er sagt auch, 3 Verse vorher, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wenn du Jesus Christus als dein Herrn, als dein Gott in deinem Herzen hast, wo du sagst, ich gehöre zu Gott, es gibt mir nichts Wichtigeres für mich, dann darfst du wissen, dass du ein ewiges Leben hast, denn Jesus lebt ewig. Und wisst ihr was? Jesus und seine Botschaft kann man nicht trennen. Schaust du dir Jesus an, siehst du, was er gelehrt hat. Und interessant für mich ist, und das habe ich so in einem Kommentar gelesen, und ich dachte, ja, das stimmt. Jesus, seine Lehren waren endgültig. Er hat nirgendwo einen Nachtrag geliefert oder eine Verbesserung gemacht. Oder hat es einem Lektor gegeben, hat gesagt, kannst du mal drüber gucken? Und er gesagt hat, nee, das musst du ganz anders formulieren. Er hat nie etwas zurückgenommen. Er hat sich nie für etwas entschuldigt. Jesus hat nie etwas vermutet. Oh, das könnte vielleicht so und so sein. Oh, ihr Jünger, da müsst ihr mal im Bibellexikon nachgucken. Das weiß ich jetzt auch nicht. Er hat nie mit Ungewissheit gesprochen. Nein, in allem war er klar und deutlich und hat genau gewusst, was er zur richtigen Zeit wo wie sagen sollte. Ist das nicht erstaunlich? Der hat nie etwas korrigieren müssen, weil er einfach die Wahrheit pur gesagt hat. Und da komme ich zum letzten Vers. Und ich denke, viele von uns kennen diesen Vers, weil er einfach so genau das auf den Punkt bringt, wer Jesus Christus ist. Johannes 14, Vers 6. Da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich glaube, das ist einer der provozierendsten und provokantesten Verse überhaupt. Weil, was sagt Jesus damit aus? Er ist intolerant. Er sagt, ich bin der Weg zu Gott. Ich bin die Wahrheit. Und wenn du diesen Weg gehst und die Wahrheit findest, dann bekommst du das Leben. Und das ist ja genau in der heutigen Zeit der Kritikpunkt, dass gesagt wird, Moment mal, es gibt doch aber so viele andere Religionen und es gibt doch so viele andere Götter. Ja, Gott, ja, aber Jesus? Aber an Jesus scheiden sich die Geister, nicht nur in der Synagoge, sondern überhaupt. Und die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Und wenn du das für dich geklärt hast, dann wird das eine Auswirkung haben in dein tägliches Leben. Ich glaube, Jesus ist Gott. Er ist der Schöpfer, der eine Beziehung zu dir möchte. und vor dem ich und du uns einmal stellen müssen, um für unser Leben Rechenschaft zu geben, was wir mit seinem Ruf gemacht haben in die Nachfolge. Ist er für dich auch die Wahrheit? Auch ein Gott? Auch ein Retter? Auch jemand, der übernatürlich wirken kann? Oder ist er für dich wenig relevant? Ich habe noch ein letztes Schaubild mitgebracht. Das zeigt eigentlich, was Jesus für uns getan hat. Der Mensch ist von Geburt an von Gott getrennt. Die Erbsünde, die uns weiter vererbt, was Adam und Eva sozusagen für sich entschieden haben, sich von Gottes Wort und Willen abzuwenden. Und der Mensch ist von Gott getrennt. Aber Gott hatte den Menschen geschaffen für eine Beziehung mit ihm und hat eine Sehnsucht, wieder mit den Menschen zusammen zu sein. Aber die Sünde, das, was uns von Gott trennt, das Falsche, das, was ja nicht von Gott kommt, das trennt uns. Aber die Rettungsaktion Gottes war die, seinen Sohn Jesus zu schicken, der genau diese Verbindung wieder zwischen Mensch und Gott schafft. Und jeder, der kommt und erkennt, dass er von Gott getrennt ist, dass er sündig ist, dass er Böses im Herzen hat und zu Jesus kommt und um Vergebung bittet, da hat Jesus die Autorität, Schuld zu vergeben und wieder in die Beziehung zu Gott hineinzuführen. Und ich wünsche mir das für jeden Einzelnen von euch, dass ihr das erlebt habt, dass ihr durch Jesus zu Gott gehört und damit Kinder Gottes seid und erleben könnt, was es heißt, mit Jesus zu leben. Du, für wen hältst du mich? Und ich hoffe, dass ihr sagen könnt, ich gehöre zu Jesus. Wenn du Fragen hast, wenn du an manchen Punkten unsicher bist, wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus näher kennenlernen, ich möchte ihn erleben, dann lade ich dich ein, dass du dir jemanden suchst, wo du weißt, dass derjenige Jesus kennt und Christ ist. Du kannst auch gerne zu uns kommen und wir wollen gerne mit dir beten. Jesus Christus ist Gott. Und ich, für die, die ihr Jesus kennt, ich möchte euch ermutigen, tragt das weiter. Wo ihr Gelegenheit habt zu euren Freunden, Arbeitskollegen, Schulkameraden, behaltet es nicht für euch. Betet für Menschen. Vielleicht seid ihr nicht die großen Prediger, aber wenn ihr Freunde, Bekannte habt, die nicht Christen sind, dass ihr für Situationen betet oder mit ihnen oder dass ihr sagt, hey, ich will nur sagen, ich bete für dich. Ich bin Christ, ich glaube an Gott. Und man muss vielleicht gar nicht mehr sagen. Aber dass sie merken, wenn sie was erleben, könnte es sein, dass dieser Gott wirklich da ist und lebt. Ich wünsche euch, dass ihr Jesus als Herrn erlebt und dass ihr ihn in eure Umgebung tragen könnt. Amen.
Wunderbar, wunderbar. Wir haben es jetzt kurz vor halb und als ich dachte, wie machen wir weiter, da fiel mir hier diese Wasserflasche so ins Auge und ich denke, das ist, was Gott uns noch geben will. Er will uns wirklich noch Wasser geben. Und wir werden jetzt da hinten Wasser und Essen haben, so das ist das eine. Und das andere ist, dass ich denke, gerade die gesagt haben und heute gehört haben, komm, folge mir nach und du wirst Größeres sehen. Und bleibe bei mir, damit wirklich Frucht in deinem Leben entsteht, die größer ist. Also ich rede jetzt wirklich zu Christen. Wenn du sagst, ja, ich will das, ich will diese Nacht schlaflos sein, ich will wirklich mehr von Gott, dann lade ich dich ein, dass wir ganz kurz für dich beten, dafür, dass wirklich dieses Wasser, der Heilige Geist, dass er wirklich anfängt, die Dinge zu wirken. Wir können das nicht, ich kann das nicht, aber wir können einfach uns mit Gott verbinden, dass er wirklich diese Kraft in dir freisetzt, diesen Heiligen Geist in dir wirklich mächtig wirken lässt, damit das geschieht. Also Betty, wäre schön, wenn die Betty ein bisschen Musik macht und ihr kommt dann nach vorn. Mach mal ruhig dieses, achso, wir haben nur dieses Licht, okay. Und jetzt bete ich noch ein Gebet, damit die anderen denn zum Essen können. Vater Gott, ich danke dir für diesen Abend und wir wollen diese Frage natürlich mitnehmen. Das ist ohne Frage eine der Dinge, die du bist. Du bist Eckstein und das willst du sein, Stein des Anstoßes. Herr, und hilf uns da, diesen Stein des Anstoßes nicht so rund zu machen, dass man nicht mehr dran anstößt, sondern abrutscht. Herr, wir wollen dich so lassen, wie du bist und hilf uns dabei, solche Zeugen zu sein, die dich so lassen, wie du bist und die damit lernen zu leben und das rüberzubringen, so wie du bist. In Liebe, die Wahrheit, das Leben. Vater Gott, dafür bete ich, dass du uns darin hilfst. Und ich danke dir für den schönen Abend und die Gespräche, die wir noch haben. Amen. Und wenn du jetzt sagst, Mann, ich will unbedingt noch einen Kontaktpunkt mit Gott haben. Ich will wirklich diese Verbindung stärken, wieder mehr Frucht haben. Ich will wirklich, dass der Heilige Geist wirklich Dinge in meinem Leben bewegt, die größer sind als bisher. Denn komm noch nach vorn und wir beten vorn für dich. So kommt ihr nach vorn und die anderen dürft jetzt ausstehen. Lasst uns mal so eine Bewegung machen. Alle stehen mal auf.